NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. August 1883. Die Explosion der Vulkaninsel Krakatau.
Flüstern hat gewöhnlich eine Lautstärke von 30 Dezibel. Musik empfindet man gewöhnlich bei 40 Dezibel als leise. Normaler Regen hat 50, eine Nähmaschine 60 und ein Rasenmäher 70 Dezibel. Ein Lastwagen übertönt das alles mit 90 Dezibel.
Eine Kettensäge mit 100. Und was hier in den Ohren hämmert, ist ein Presslufthammer. 120 Dezibel. Nur noch überboten von einem startenden Flugzeug. Aus 50 Metern Entfernung hat es schmerzhafte 130 Dezibel. Ab 160 Dezibel kann das Trommelfell reißen.
Die Explosion des Krakatau hat das alles übertroffen.
Hier hat man in 160 Kilometer Entfernung 176 Dezibel gemessen.
Das weiß der Geowissenschaftler und Vulkanexperte Professor Dr. Lothar Viereck von der Uni Jena.
Also ich kann es mir nicht vorstellen, die Art der Lautstärke, ne? Ich weiß nur, dass diese Druckwelle, die damit assoziiert war, mehrfach um die Erde gegangen ist. Das ist das, was akustisch einfach eine Sensation und eine Einmaligkeit ist.
Krakatau. Der klingende Name des Vulkans zwischen Java und Sumatra steht für das lauteste jemals gemessene Geräusch und für eine der erschütterndsten Naturkatastrophen seit Menschengedenken.
Das ist der Knall auf dieser Erde, den man bisher am weitesten wahrgenommen hat. Also es gab kein Geräusch, das auf dieser Erde sich weiter ausgebreitet hat, von denen in historischer Zeit.
Noch im 3500 Kilometer entfernten Perth in Westaustralien hören Menschen diese Detonation und ahnen noch nicht, welch ein Glück sie haben. Wären sie Matrosen auf den Schiffen in der vielbefahrenen Sundastraße zwischen den indonesischen Inseln gewesen, könnten sie jetzt taub sein.
Die Kapitäne berichteten erstmal, dass also der Hälfte der Besatzung das Trommelfell geplatzt ist.
Wer weniger als 10 Kilometer von der Explosion entfernt ist, dem platzt vom Druck die Lunge. Doch das ist erst der Anfang. Der Schallwelle folgt
eine Wasserwelle, die hat sie angehoben, die war also mehr als 10 Meter hoch, berichteten sie. Die traf auf die Küste, etwa nach einer halben Stunde.
Dicht vor der Küste von Sumatra ankert auch der niederländische Dreimaster Lauden. Ein Passagier notiert später:
Plötzlich sahen wir eine riesige Welle von ungeheurer Höhe mit rasender Geschwindigkeit auf die Küste zukommen. Geistesgegenwärtig ließ der Kapitän im Angesicht der drohenden Gefahr Segel setzen und konnte das Schiff gerade noch zur rechten Zeit mit dem Bug zur Welle drehen.
Wenn das in so kleine Fjorde hineinging, stieg diese Wellenhöhe auf nahezu 40 Meter an. Schiffe wurden bis 3 Kilometer ins Landesinnere verfrachtet.
Und die Lauden?
Die Lauden wurde in Sekunden mit enormer Kraft in die Höhe gerissen und machte einen gewaltigen Satz über den Wellenkamm. Betäubt stand die Crew an Deck und beobachtete dieses Ungetüm, wie es über die Stadt hinweg brauste. Dort, wo noch vor wenigen Minuten Telok-Beton zu sehen war, lag offenes Meer.
Die Menschen haben damit nicht gerechnet. 160 oder mehr Dörfer wurden zerstört und die ganzen Einwohner, 36.000, wurden getötet.
Dieser Reisbauer überlebt und berichtet:
Wir sahen ein schwarzes Ding auf uns zukommen. Es war sehr groß und mächtig und wir erkannten zu spät, dass es eine Wasserwand war. Bäume und Häuser wurden dem Erdboden gleichgemacht. Menschen liefen um ihr Leben. Und wir rannten auf eine Anhöhe zu. Doch für viele kam die Welle zu schnell und sie ertranken vor meinen Augen.
Nach dem Wasser kommt der Wind und mit ihm der Ascheregen des Vulkans.
Die gesamte Landschaft war mehrere 10 Meter mächtig mit Asche bedeckt. Da war Leben nicht mehr möglich. Und da gibt es Beschreibungen, wie Menschen dann zu dieser Landschaft kamen.
Ein unbeschreiblicher Gestank liegt über der Szenerie. Sie liegen zusammengeknäult und gepresst zwischen den Stämmen der Kokospalmen, zwischen ihrem Hab und Gut, zwischen landwirtschaftlichen Geräten, in einem unentwirrbaren Durcheinander.
Die Apokalypse, der Weltuntergang für die Menschen in der Region.
Im Nahbereich war es so, dass sie für 4 Tage quasi Nacht gehabt haben. Das heißt, es war so eine dichte Aschenbedeckung am Himmel, dass wirklich Dunkelheit war bis 400 Kilometer.
Und auch der Rest der Menschheit sieht und spürt die Auswirkungen des Vulkanausbruchs in Indonesien. Die Temperatur fällt auf dem Globus durchschnittlich um über 1 Grad.
Wenn Sie Asche transportieren über eine Höhe von 15 Kilometern, dann kommen Sie in die Stratosphäre. Wir haben ja hier unten die Troposphäre, in der wir leben, und dann kommen Sie in die Stratosphäre. Und da gibt es eine Schicht, in der sich diese Asche anreichert, im Bereich von etwa 20, 25 Kilometern. Und in dieser Höhe bewegt sich die Asche um die Welt und verteilt sich. Und das ist die Schicht, auf die von oben die Sonne drauf fällt. Und wenn Sie ganz viele Teilchen in diese Höhe transportieren, dann reflektieren die Teilchen die Sonne und sie nehmen die Sonnenwärme auf und lassen sie nicht weiter durch zur Erdoberfläche. So können Sie die Erdoberfläche völlig verdunkeln, indem Sie diese Schicht da oben füllen mit Asche und mit Schwefel.
Plötzlich färbte sich der Himmel blutrot,
schreibt der norwegische Maler Edvard Munch 1883 in sein Tagebuch.
Wolken aus Blut und Flammen hingen über dem blau-schwarzen Fjord und der Stadt.
Hat der Künstler die Katastrophe von Krakatau in seinem berühmten Gemälde Der Schrei verarbeitet? Die Art des brennenden Himmels über dem entsetzten Gesicht legt es nahe.
Den Effekt, den haben alle gesehen, diese Farbeffekte bei Sonnenuntergängen, in Gedichten festgehalten, in Bildern festgehalten. Das ist der Effekt, wenn Sie Asche oder Schwefel in die Stratosphäre bringen.
Nicht nur die Asche zieht um die Welt, ihr vorausgeht die Nachricht von der Naturkatastrophe, eine erste globale Eilmeldung.
Krakatau ist deshalb auch so besonders gewesen, weil es zu der Zeit schon Telegrafenstationen gab und die Royal Society mitgeteilt hat, dass alle Telegrafen weltweit darauf achten sollten, da sei ein großer Knall gewesen und sie sollten ihre Barometer beobachten. Deshalb sind die Druckschwankungen beobachtet worden. Und das ist das Spannende, erstmals also eine globale Erfassung einer Eruption.
Diese Erfassung hilft später auch bei der Erklärung für den gewaltigen Ausbruch. Aber wie? Wie konnte es zwischen Sumatra und Java zu einer Explosion kommen, die in ihrer Sprengkraft größer war als die von 100 Hiroshima-Bomben? Um das zu erklären, muss Dr. Lothar Viereck der Sache auf den Grund gehen, auf den Kern, den Erdkern.
Die Erde ist nur in ihrem wirklichen äußeren Erdkern flüssig. Da bewegt sich Schmelze, deswegen haben wir das Magnetfeld auf unserer Erdoberfläche. Aber ansonsten ist die gesamte Erde fest.
An manchen Stellen der Oberfläche sind allerdings tektonische Platten in Bewegung. In den sogenannten Subduktionszonen schiebt sich die eine unter die andere und taucht ein in geschmolzene Tiefen. Dabei entsteht Druck. Vulkane an der Oberfläche sind so etwas wie Ventile.
Alle schönen Vulkane dieser Erde, diese ästhetischen, die jeder als Vulkan erkennt, das sind diese Schichtvulkane oder Stratovulkane über den Subduktionszonen. Und die sind dauerhaft, diese Punkte, das sind also vielleicht 500 Punkte oder sowas, die auf der Welt existieren, von denen sind dann immer 50 etwa gleichzeitig am Eruptieren.
Solange sie regelmäßig ausbrechen, entstehen keine größeren Katastrophen. Gefährlich wird es dann, wenn das flüssige Gestein nicht entweichen kann, sondern wie ein Korken wirkt.
Magma bleibt stecken, bildet eine Magmakammer. Diese Magmakammer braucht einige 1000 bis 10.000 Jahre zum Abkühlen. Und wenn in das System, das gerade so im kritischen Zustand ist, ganz viel Gas angereichert hat, wenn in das System von unten neue heiße Schmelze eindringt, dann wird so ein System destabilisiert.
Der Druck sprengt dann normalerweise die Spitze des Berges. Beim Krakatau passierte mehr.
Die Explosionen haben die Insel weggesprengt und damit stürzte dann das Meerwasser in den Schlot hinein. Und das machte die besondere Katastrophe des Krakatau aus.
Niagara-fallartig ist das Meerwasser über mehrere Kilometer hinweg tief in den Schlot gestürzt, in die kochende Magmakammer.
Und dort wird es erhitzt über 100 Grad hinaus. Das ist eine Volumenzunahme, wenn Sie einen Wassertropfen in Dampf überführen, um den Faktor über 1000. Und das entstehende Volumen ist tausendfach größer als die Menge des Meerwassers. Eine schlichte Katastrophe.
Durch den Überdruck entsteht der unglaubliche Knall, die Druckwelle. Aber was erklärt die Wasserwelle?
Entweder der Volumenverlust durch die Explosion, sodass also da ein tiefer Krater entsteht, wo dann das Wasser reinstürzt. Das füllt dieses Loch auf und schwappt wieder zurück. Das wäre die eine Option.
Und die andere Option wäre ein großflächiger Einsturz des Meeresbodens.
Wir nennen das einen Caldera-Einbruch. Wenn da der Erdboden um einige hundert Meter absinkt, bewegt sich die Masse des Wassers dahin und schwappt wieder zurück.
Erspart bleibt den Einwohnern eine dritte todbringende Folge eines Vulkanausbruchs. Pyroklastische Ströme, die über das Land rasen und Menschen im Schlaf in heiße, graue Kokons für die Ewigkeit hüllen, wie in Pompeji. Beim Krakatau ist es anders.
Da ist solche Asche horizontal unter Wasser geströmt. Das ist eine echte Rarität, das gibt es nicht häufig.
Nun spätestens bricht die Begeisterung am Naturphänomen aus dem Geowissenschaftler. Für den stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen Vulkanologischen Gesellschaft ist jeder Ausbruch ein Ausdruck für Leben und bereichert die Atmosphäre.
Die ganze Lebensfähigkeit auf unserer Erde rührt daher, dass die Erde ein noch aktiv dynamischer Planet ist. Und das ist das, was alle Menschen eigentlich begreifen müssten, dass letztlich die Lebensfähigkeit aus der Dynamik herrührt und wir besser lernen müssten, das als normal zu erfassen. Das ist natürlich doof, wenn man dabei umkommt oder Angehörige umkommen, das verstehe ich alles. Aber man sollte es ins Bewusstsein übernehmen und sollte dementsprechend auch bauen und besiedeln. Das ist ja immer der Fehler.
Wie zurzeit auf Bali oder auch im Nordwesten der Millionenstadt Neapel. Unter den Phlegräischen, den brennenden Feldern, liegt eine riesige Magmakammer, ein schlummernder Supervulkan, der zuletzt im 16. Jahrhundert ausgebrochen ist. Seit Jahrzehnten beobachten Forscher und Zivilschützer mit Sorge, wie sich die Erde dort hebt und senkt.
Es könnte sein, dass unsere Kinder das noch erleben oder Kindeskinder, dass das eine richtig große Option ist. Und da ist der Vesuv ein kleiner Spielkamerad dagegen.
Und auch in Indonesien, dort im Grab des Krakatau, wächst seit 1926 ein neuer Vulkan aus dem Meer, Anak Krakatau.
Also das Kind des Krakatau. Und wenn da die Optionen jetzt weitergehen, ist das schön. Man kann Tourismus dahin machen, die Menschen können sehen, wie eine solche Insel entsteht, die damals in 1883 wegexplodiert wurde. Und dadurch, dass das dauerhaft in unregelmäßigen Abständen eruptiert, weiß man, der Schlot ist frei, da ist nichts verstopft, also gemäß Saint-Exupéry. Wer Vulkane hat, der muss sie schön putzen, sagt der kleine Prinz, ansonsten explodieren sie ihm.
Im Zeitzeichen erinnerte Ralf Erdenberger an die Explosion der Vulkaninsel Krakatau am 27. August 1883. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.